Stellen wir uns folgende Situation vor. Ein Unternehmer ruft seine Belegschaft zusammen und eröffnet ihnen Folgendes. Unser wichtigster Kunde hat uns einen Großauftrag erteilt. Wir werden auf Jahre hinaus Arbeit haben. Und ich erwarte, dass jeder Mitarbeiter sein Bestes gibt. Aber in der normalen Arbeitszeit ist natürlich diese Aufgabe nicht zu bewältigen. Es werden Überstunden anfallen. Die können vorerst nicht bezahlt werden, die werden aber auf ein Konto gutgeschrieben. Und unser Kunde, der agiert inzwischen weltweit und einige unserer Mitarbeiter werden sich darauf einstellen müssen, um vor Ort, weit entfernt von hier, die entsprechenden Anlagen zu installieren. In 7 Wochen startet das Ganze und in 5 Wochen sind wir alle eingeladen zu einem Mitarbeiterseminar. Und dort werden wir nähere Informationen erhalten. Das ist genau die Situation, vor der die Jünger stehen am Ostermorgen. Ich lese einen Text aus Markus 16, Vers 1. Am nächsten Abend, als es Sabbat war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter des Jakobus, wohlriechende Öle, um zum Grab zu gehen und den Leichnam von Jesus zu salben. Sehr früh am Sonntagmorgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Die Sonne war gerade aufgegangen, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie sich gefragt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt hinblickten, sahen sie, dass der riesige Stein zur Seite gewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein und erschraken sehr, als sie innen auf der rechten Seite einen jungen Mann in weißem Gewand sitzen sahen. Der sprach sie gleich an und sagte, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, das ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen und dem Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Sie erzählten es den Aposteln, was sie erlebt hatten, doch die hielten das für leeres Geschwätz, so steht es in Lukas 24, Vers 11, und glaubten ihnen nicht. Er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Ja, Frauen sind es, die hier aktiv werden, Jüngerinnen, Schwestern werden beauftragt von dem Herrn, es den Aposteln, den Brüdern weiterzusagen, ihnen Anweisungen zu geben, wie es weitergehen soll. Bei Markus ist es ein junger Mann, der hier am Grab steht, und bei Matthäus ist es Jesus selbst, der zu den Frauen spricht. Vielleicht ist es dir auch schon so ergangen, dass du eingeladen wurdest, dass dir Anweisungen gegeben wurden. Komm doch mal zu dieser und jener Konferenz mit, vielleicht nach Vielau zur Osterkonferenz oder nach Rembrandtsgrün zur Pfingstkonferenz. Vielleicht auch Allianzkonferenz in Bad Blankenburg oder der Sächsische Gemeindebibeltag in Glauchau, Events, wo ein ganz besonderer Geist weht, oder Seminare, Workshops, Rüstwochen, Freizeiten, Urlaub unter Gottes Wort. Es gibt so viele Möglichkeiten, eingeladen zu werden und dann zu entscheiden, ja, ich komme mit oder nicht. Mir hat meine Schwester erzählt, sie ist viele Jahre zu einer bestimmten Freizeit gefahren, hat immer ihre leibliche Schwester eingeladen und endlich ist sie mal mitgekommen und da hat diese gesagt, warum hast du mir nicht erzählt, dass das hier so schön ist? Da wäre ich doch schon von Anfang an mitgekommen. Ja, das habe ich dir ja gesagt, aber du hast mir nicht geglaubt. Du hast das vielleicht auch für leeres Geschwätz gehalten oder gemeint, es gefällt nur meiner Schwester und mir vielleicht nicht. Schade darum. Und das Zeugnis der Frauen findet eben hier auch keinen Glauben. Wie eben auch der Bericht der Emma ist Jünger, worüber wir vor 2 Wochen hier eine Predigt hörten, nicht angenommen wird. Auch ihnen wird nicht geglaubt. Es steht auch in Markus 16, Vers 12. Danach zeigte sich Jesus in anderer Gestalt 2 von ihnen, die zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten gleich zurück und berichteten es den anderen. Doch auch ihnen glaubten sie nicht. Ist es nicht frustrierend, wenn persönliche Glaubenserlebnisse abgelehnt werden, nicht ernst genommen werden? Bei Ungläubigen können wir das vielleicht nur verstehen, dass wir belächelt werden und sagen, naja, Das hast du vielleicht geträumt oder das waren Halluzinationen, das hast du dir eingebildet. Aber wenn es uns in der eigenen Familie geschieht, in der Gemeinde, bei Menschen, die uns nahestehen, wenn wir da abgelehnt werden. Und das Verhalten der Apostel ist hier geradezu beleidigend, ja verletzend, wenn es heißt, und sie hielten es für leeres Geschwätz. Weibergeschwätz. Von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten wird auch oft berichtet, habe ich schon über Erlebnisse gelesen, dass ihnen Jesus erschienen ist, auf irgendeine Weise, und ihnen ganz klar gesagt hat, was sie tun sollen. Und dass sie sich vom Islam abgewandt haben und Christen geworden sind und deswegen auch geflohen sind aus ihrem Heimatland, weil ihnen dort nach dem Leben getrachtet wird. Ja, und wie ist das, wenn sie dann sagen, wenn sie vor dem BAMF stehen, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, zur Anhörung und sagen, mir ist Jesus erschienen im Traum? Dann können sie vielleicht nur hoffen, dass dort ein gläubiger Mitarbeiter sitzt, der das für wahr hält. Ansonsten würden alle anderen sagen, was du uns erzählst, sind Hirngespinste. Und du sagst es ja nur, damit dein Asylantrag positiv beschieden wird, um hier dir ein Bleiberecht zu erschleichen. Also müssen sie zwangsläufig schweigen darüber und nur Freunden, Menschen, die ihnen nahe stehen, darüber berichten, über das, was sie mit dem Herrn erlebt haben. Die Wahrhaftigkeit eines Zeugen und die Wahrhaftigkeit seiner Aussage wird oft angezweifelt. Jesus weiß das. Er wusste das im Voraus, dass den Frauen nicht geglaubt wird. Und deshalb heißt es auch in Markus 16, Vers 14, schließlich zeigte sich Jesus den 11 Jüngern selbst, als sie beim Essen waren. Er rügte ihren Unglauben und Starrsinn, weil sie denen nicht glauben wollen, die ihn als Auferstandenen gesehen hatten. Ja, eine Wiedergutmachung, eine Wiedereinsetzung der Frauen, dass sie doch die Wahrheit gesagt haben. Empfinden wir vielleicht auch manchmal Genugtuung darüber, wenn unsere abgelehnten Hinweise und Ratschläge und Tipps abgelehnt worden sind und dass sie sich später als richtig erwiesen hatten? Mir geht es oft so. Und dann geht der Satz, ich habe es euch ja gleich gesagt, hättet ihr nur auf mich gehört, da kommt dann irgendwie leicht von den Lippen. Und es ist auch gut, wenn man in solch einer Angelegenheit dann von der Gegenseite Zustimmung erfährt und sagt, jawohl, wir haben uns geirrt, dann ist der Frieden wiederhergestellt. Jünger werden also beauftragt, nach Galiläa zu gehen. Also die Frauen hatten es ihnen ja schon mal gesagt, und Jesus sagt dies ihnen auch nochmal. In Johannes 20, Vers 21 sagt er, Friede sei mit euch, sagt er noch einmal zu ihnen, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Habe ich immer gedacht, früher, hoppla, ist da schon Pfingsten oder wie ist das zu sehen? Wird hier etwas verwechselt? Wir hatten hier am 5. März einen Inspirationstag in einem erweiterten Gemeindekreis. Inspirare aus dem Lateinischen kommt einhauchen, hineinblasen, begeistern. Genau ist das, was Jesus hier macht. Er hauchte sie an. Er gibt ihnen eine Inspiration, einen geistlichen Impuls, eine Ermunterung, eine Zurüstung für den großen Auftrag. Das brauchten sie wahrscheinlich auch. Und der Auftrag, nach Galiläa zu gehen, und dort werde ich euch zeigen, an einer bestimmten Stelle, und dort bekommt ihr neue Anweisungen. Und das befolgen die Jünger auch, denn in einem weiteren biblischen Bericht, da finden wir sie am See Genezareth, sind etwa Luftlinie 200 Kilometer von Jerusalem entfernt, im Norden, in Galiläa. Ich denke, sie werden eine Woche dazu gebraucht haben. Wir lesen in Johannes 21, Vers 1 bis 7, da heißt es, später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus und Thomas, der als Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger waren zusammen. Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus, fingen in dieser Nacht aber nichts. Als es Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, habt ihr vielleicht etwas zu essen dabei? Rief er ihnen zu. Nein, riefen sie zurück. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, fordert er sie auf. Dort werdet ihr welche finden. Das taten sie, doch dann konnten sie das Netz nicht mehr ins Boot ziehen. So viele Fische hatten sie gefangen. Da sagte der Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Ja, vom Tiberias, auch Galiläisches Meer genannt, stammen hier einige der Jünger. Simon Petrus zum Beispiel und die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, die waren Fischer. Und von dort hatte er sie auch gerufen in seine Nachfolge. Aber insgesamt sind es ja hier nur 7 der 11 Jünger, die hier genannt werden. Ja, wo sind die restlichen 4? Sind sie getrennt marschiert? Hatten sie sich verloren? Hat es Frust gegeben unterwegs? Kam die zweite Gruppe später nach oder war sie schon vorausgegangen? Wir wissen es nicht. Aber im Himmel werden auch diese Fragen beantwortet werden. Petrus ergreift die Initiative. Er ist der Fischer. Das war seine tägliche Arbeit, bevor er Jesus begegnete. Und er will einen weiteren zaghaften Schritt zurück in den Alltag machen und beschließt, fischen zu gehen. Das ist das Besondere auch in dieser Begegnung mit dem Auferstandenen. Sie findet im Alltag statt. Man kann das Verhalten des Petrus in zweierlei Hinsicht beurteilen. Einmal, dass er in den Alltag zurück wollte, in seinen alten Beruf, dass er vielleicht gesagt hatte, es geht doch nicht so weiter, die Sache ist gescheitert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ich nehme wieder das Boot, was vielleicht noch da lag. Vielleicht waren auch Verwandte, Eltern noch da, die gesagt hatten, du kannst hier wieder einsteigen in unser Geschäft. Oder hat ganz einfach die Gelegenheit genutzt, nochmal in den Alltag zurückzukehren. Das, was er jahrelang gemacht hatte, jetzt habe ich Lust, wieder mal in meinen Beruf zu arbeiten, mal einen Tag. Ist beides möglich? Jedenfalls, die anderen machen mit. Petrus eben die Autorität. Wenn er spricht, sind alle leise und hören zu und machen das, was er sagt. Das ist gut, wenn es solche Brüder gibt und dass auch der Jesus das erkannt hat und gesagt hat, weide meine Schafe. Führe die, die mein Vater mir anvertraut hat. Ich nehme dich in die Pflicht, du bist jetzt verantwortlich. Ja, eine Alltagssituation. Er ist wieder in seinem Geschäft. Und das ist auch die Botschaft dieses Textes, die Begegnung mit dem Auferstandenen im Alltag. Nicht eben nur Sonntag in Ausnahmesituationen, sondern dort, wo wir immer sind, dort, wo wir unseren Platz eingenommen haben in unserem Leben. Und doch ist es etwas anders. Die Fischer, die Jünger, fischen die ganze Nacht ohne Erfolg. Sie fangen nichts. Sie werden vielleicht einige gedacht haben, von denen, die auch Fischer sind. Das ist doch genau wie damals, als wir unterwegs waren auf dem See, die ganze Nacht gefischt haben und nichts gefangen. Und dann sagt Jesus vom Ufer aus, fahrt noch mal hinaus und ihr werdet Erfolg haben. Und damals riss das Netz. So voll war es. Aber Jesus ist ja jetzt nicht mehr dabei. Das dachten sie sicher zumindest. Denn sie hatten ihn ja nicht erkannt. Und sicher geht es manchen Christen so und ging es auch verschiedenen Christen, auch in der frühen Christenheit so, dass sie Jesus nicht erkannten, wenn er zu ihnen gesprochen hat. Und bis heute geht es Menschen noch so. Geht es auch uns vielleicht immer wieder so, dass wir nicht erkennen, wenn der Herr ganz leise zu uns spricht. Durch andere Menschen, durch sein Wort, durch Begegnungen im Alltag, was auch immer. Jesus ist nicht da. Gerade dann, wenn wir ihn bräuchten, ist nichts von ihm zu spüren. Oder doch? Den Jüngern ruft jemand,
den sie nicht erkennen als den Herrn vom Ufer aus zu. Sie sollten das Netz nochmals auf der rechten Seite des Bootes auswerfen. Warum tun sie das? Das ist gegen jegliche Logik. Die Nacht war schon vorbei, die Fische sind nicht mehr an der Oberfläche, sie gehen in die Tiefe des Sees, eigentlich aussichtslos. In die Zeit hat wahrscheinlich noch nie jemand was gefangen. Und doch tun sie es. Und das Netz, das ist übervoll. Und das ist die zweite Botschaft in dieser Geschichte. Jesus ist im Alltag bei uns. Und er begegnet uns oft ganz anders, als wir das denken, in andere Formen, an anderen Orten, zu anderen Zeiten. Und zu Gegebenheiten ergibt uns manchmal Aufträge, die uns als sinnlos erscheinen. Und gerade darin sollen wir erfahren, Gott ist mit uns. Und er wird auch sofort erkannt. Einer sagt dann, es ist der Herr. Das kann nicht anders sein. Christen sind verschieden. Der Petrus, impulsiv wie immer, er springt ins Wasser mit dem Ruf, es ist der Herr, und schwimmt ans Ufer. Zum Glück sind die anderen besonnen. Wenn sie es ihm gleich getan hätten, wäre der ganze Fang verloren gewesen. Denn sie hatten ja das Netz noch nicht ins Boot gezogen. Vielleicht wäre auch das Boot noch abgetrieben auf den See. Also man sollte auch, es gibt Brüder, die dann auch einen kühlen Kopf bewahren, während andere überschwänglich vorangehen. Beides brauchen wir. Beides ist gut für unser geistliches Leben. Das ist die dritte Botschaft, die Verschiedenheit in den Gemeinden, die Verschiedenheit unter den Geschwistern, die sich ergänzen und einzelne Frömmigkeitsstile sollten kein Grund sein, uns voneinander abzugrenzen. Der Herr hatte die Jünger aber nicht zum See, sondern auf einen Berg bestellt. Und dort waren sie dann auch alle beisammen. Und dort erhalten sie eben diesen großen Auftrag. In Matthäus 28, Vers 16 heißt es, die Jünger gingen nach Galiläa und stiegen auf den Berg, auf den Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn dort sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige andere zauderten. Da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Vier Tätigkeiten werden hier in diesem Text genannt, dem sogenannten Missionsbefehl. Geht hin, macht zu Jüngern, tauft, belehrt. Ich kann kein Griechisch, aber ich habe mich mal darüber belesen in einem Kommentar, wo gesagt wird, eigentlich steht hier in diesem Missionsbefehl nur ein Imperativ, eine Befehlsform. Und das ist das zweite, Macht zu Jüngern, Ausrufezeichen. Und die anderen Worte, die werden hier als Partizipien genannt, als Mittelwörter, wo beide Eigenschaften, also das Verb und die Eigenschaften im Wort vereint sind. Nach diesem Verständnis müsste es eigentlich richtig heißen, zu Jüngern machen, indem er hingeht, tauft und belehrt. Oder richtiger hingehend, taufend und belehrend. Ja, der klassische Missionsbefehl an die 11 Jünger gerichtet. Das tut. Aber es geht natürlich darüber hinaus nicht nur an sie, auch wir sind damit gemeint. Alle, die das persönliche Rettungswerk Jesu angenommen haben, sind hier angesprochen. Dann kann es sein, dass einige vielleicht den Auftrag bekommen, vom Herrn in andere Länder zu gehen, etwa nach Tansania, Papua-Neuguinea, in die Ukraine oder auf die Philippinen. Anderen wird der Herr Jesus sagen, arbeite weiter in deinem Beruf, sei mein Zeuge, dort wo du warst, als Fischer, Elektriker, Fleischer, Krankenschwester oder Ingenieur. Dort sollst du Menschen zu Jüngern machen. Dort sollst du mein Zeuge sein, andere in die Nachfolge rufen. Für Arbeit und in deinem Wohnumfeld, in der Schule, wo auch immer ich dich hingestellt habe. wir haben eine Aktion momentan in unserer Gemeinde, komm und sieh. Menschen werden eingeladen und sollen sehen, was es mit diesem Jesus von Nazareth auf sich hat. Menschen mit der Bibel und den Inhalten unseres Glaubens vertraut zu machen. Dass sie die frohe Botschaft am Ende annehmen und Jünger Jesu werden. Hoppla, machen wir da was falsch. Das Belehren, das steht doch als letztes in der Abfolge. Bei dem Auftrag, Menschen zu Jüngern machen, steht dennoch das Hingehen an erster Stelle. Nämlich andere einzuladen, persönlich einzuladen, Menschen zu begleiten, sie mitzunehmen, ihnen die Schwellenangst vor dem Neuen, dem Unbekannten zu nehmen. Allgemein wird ja gesagt, dass von 1000 Flyern, die irgendwo verteilt werden, vielleicht nur 2 angenommen werden. Vielleicht nur 2 Promille wirklich Erfolg haben. 2014, 15 und 16 waren wir Gastgeber der Impulstage unserer Brüdergemeinden. Und die Brüder Gerd Goldmann und Reinhard Lorenz haben uns in diesen Tagen gedient und uns wertvolle Impulse und Inspirationen zum Thema Evangelisation mitgegeben. Ja, wie wirken sich diese Impulse in meinem und deinem Leben aus? Wie gestaltest du die Zwischenzeiten in deinem Leben? Etwa die Zeit zwischen Arbeitsschluss und Nachtruhe, also die Freizeit, oder die Zeit an den Wochenenden, zwischen den Arbeitswochen, oder auch die Zeit zwischen Ausbildung und Berufsstart. Da gibt es ja oftmals Zeiten, die etwas länger wären, wo junge Menschen nicht so richtig wissen, wie geht es weiter, jetzt hänge ich in der Luft. In der Brücke, dem Verein für Flüchtlingsarbeit, meldete sich im Februar eine junge Frau aus Georgien, ob sie bei uns nicht ein halbes Jahr im Rahmen eines FSJ, eines freiwilligen sozialen Jahres, bei uns mitarbeiten kann. Da fiel uns ein Stein vom Herzen, denn unsere Mitarbeiterin, die Sisi, die hat im Februar gesagt, wir fahren jetzt in Urlaub und im März bin ich dann nicht mehr bei euch. Und genau zu diesem Moment schickt uns Gott eine Mitarbeiterin, die sagt, kann ich nicht ein halbes Jahr bei euch arbeiten? Wie wunderbar ist unser Herr. Und er hat auch weit darüber hinaus für uns schon gesorgt. Also bis Ende August ist die junge Frau bei uns und dann meldet sich eine andere junge Frau und fragt, ob sie nicht ab September ein FSJ-Jahr bei uns ableisten kann. Wunderbar. Wir können unserem Herrn nur loben und danken für seine Güte. Und die Jünger, die werden jetzt wieder zurück beordert nach Jerusalem. Sind sie sicher wieder eine Woche unterwegs? Denn in Lukas 24, Vers 49, da sagt der Jesus, und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Jesus führte seine Jünger noch aus der Stadt hinaus, bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen aufgenommen, weggenommen, zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich vor ihm nieder, und dann kehrten sie mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Von da an waren sie ständig im Tempel und priesen Gott. Ja, der große Auftrag. Großer Auftrag, den sie in Galiläa erhalten hatten, nämlich zu Jüngern zu machen, hingehen, zu taufen und zu belehren. Sie waren ja 3 Jahre mit dem Herrn Jesus zusammen, hatten viel erlebt, haben auch viel in sich aufgenommen und hatten es auch im Gedächtnis behalten. Die Evangelien beweisen das, dass auch Jahre danach, nachdem der Herr Jesus schon beim Vater im Himmel war, dass sie immer noch das im Gedächtnis hatten und aufgeschrieben haben, was sie erlebt hatten. Viele parallel, manche ganz unterschiedlich, sich nicht widersprechend, sondern ergänzend. Der Geist Gottes sorgt dafür, dass das, was ihnen aufgetragen wurde, auch uns aufgetragen werden kann. Ja, das ist die Zwischenzeit. Zwischenzeit der Jünger, zwischen Ostern und Pfingsten. Sie ist hier noch nicht zu Ende. Sie ist erst die Himmelfahrt. Es werden noch 10 Tage vergehen, bis an Pfingsten richtig der Heilige Geist, der Tröster, der Beistand von dem Vater im Himmel zu uns herabgesendet wird. Also zu ihnen damals. Es sind auch nicht mehr die angsterfüllten Menschen, die hinter verschlossenen Türen sich versammeln, aus Angst vor den Juden. Oder vielleicht frustrierte Mitarbeiter, die wieder in ihren erlernten Beruf zurückkehren, weil sie gedacht haben, es ist alles vorbei, es ist nicht das, was wir uns erhofft hatten. Wir gehen wieder fischen. Oder was wir auch früher immer getan hatten. Es sind Nachfolger, die mit ihrem Herrn Jesus durchs Leben gehen. Und sie nutzen die Zwischenzeit. Wozu? Es heißt hier, und von da an waren sie ständig im Tempel und priesen Gott. Also hier haben sie noch nicht evangelisiert. Hier haben sie einfach nur Gott gelobt und sich gefreut auf das, was kommt. Sich gefreut, dass der Herr lebt und dass er beim Vater im Himmel ist. Haben sich erinnert an all das, was sie mit ihm erlebt haben in der Nachfolge. Amen.